Politik gestreift, der Kirschner-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Politik gestreift, dem Podcast von Kirschners Politikkontakte. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir sprechen nicht mit einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten, sondern wir sprechen über einen Abgeordneten, nämlich über Paul Löbe. Und über Paul Löbe darf ich heute sprechen mit Viktoria Kummel, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Paul Löbe, ein Leben für die Demokratie. Viktoria, ganz herzlich willkommen.
Hi, ich grüße dich.
Viktoria, du hast zum 150. Geburtstag von Paul Löbe am 14. Dezember ein Buch veröffentlicht, an dem du über ein Jahr lang, wenn ich das richtig verstanden habe, geschrieben hast. Und du kennst ja den Kirschner, du hast lange oder arbeitest ja noch im Bundestag, hast lange für Abgeordnete auch gearbeitet. Der Kern von den Kirschnern, wie man ja auch sagt, ist die Biografie der Abgeordneten. Und wer besser als du könnte zur Biografie von Paul Löbe etwas sagen?
Ich versuche das jetzt mal im Kirschner-Style, also geboren am 14. Dezember 1875 in Liegnitz in Schlesien. Das ist heute natürlich polnisch. Eine Schriftsetzerlehre gemacht, dann Redakteur bei der bei einer sozialdemokratischen Zeitung in Breslau, die nannte sich Volkswacht für Schlesien. 1919 in die Nationalversammlung gewählt, dort im Juli 1919 zum Vizepräsidenten. Bei der Wahl zum Reichstag im Juni 1920 dann als Reichstagspräsident gewählt, war dann Reichstagspräsident bis 1932 mit einer ganz kurzen Unterbrechung 1924. Danach folgt eine Phase von Inhaftierung, KZs, die Rückkehr nach Schlesien 1944, nachdem die Wohnung ausgebombt war. Nach Ende des Krieges Mitglied im Parlamentarischen Rat, dann Mitglied im ersten Deutschen Bundestag. Als Alterspräsident hat er die allererste Rede im allerersten westdeutschen Nachkriegsparlament eröffnet. Und sein letztes Amt war dann von 1954 tatsächlich bis zu seinem Lebensende am 3. August 1967 Präsident des Kuratoriums Unteilbares Deutschland.
Was für eine Biografie, was für ein Leben.
Bisschen länger als im Kirschner, normalerweise.
Dein Buch beginnt, leitet ein mit einem Zitat von Thomas Nipperdey. Und ich zitiere: Die Grundfarbe der Geschichte ist grau in unendlichen Schattierungen. Bringt deine Biografie, Paul Löbe, ein Leben für die Demokratie, Licht in das Grau der Geschichte?
Das ist eine schöne Frage. Es bringt natürlich insofern nicht mehr Licht in das Grau der Geschichte, weil diese Geschichte tatsächlich sehr gut erforscht ist. Es war auch nicht mein Vorhaben, neue geschichtliche Erkenntnisse zutage zu fördern. Es bringt ein bisschen mehr Licht in die Geschichte von Paul Löbes Leben. Und es zeigt vor allem, und so ist ja auch das Zitat von Thomas Nipperdey gemeint, dass es eben ganz schwierig ist zu sagen, es ist schwarz und weiß. Es gibt Opfer und Täter, es gibt die Bösen oder die Guten. Je genauer du hinschaust, desto mehr Grautöne ergeben sich eben dadurch, dass ja die Geschichte von Menschen gemacht wird, die handeln. Also, und im Handeln ist es halt nicht immer gleich zu erkennen, ist es jetzt am Ende das Richtige oder vielleicht doch falsch. Und ich glaube, dafür kann man auch Paul Löbes Leben exemplarisch lesen. Also gerade wenn man sich dann die Zeit 1933 zum Beispiel ansieht.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du im Bundestag arbeitest und jetzt gehörst du zu den Menschen, die sagen dürfen, dass sie Reden schreiben für die Bundestagspräsidenten und Bundestagspräsidentin.
Genau, nicht zu vergessen, es sind ja immerhin schon zwei jetzt.
Ja.
Also die Zahl hat sich verdoppelt.
wenn ich das richtig gelesen habe, du bist freigestellt worden tatsächlich von der Bundestagsverwaltung und hast dir diese Zeit genommen. Was war eigentlich die Grundidee? Also zu sagen, ich schreibe eine Biografie über Paul Löbe. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich so fasziniert, dass du ein Jahr deines Lebens dafür aufgenommen hast, im Grunde genommen?
Ich habe einfach mal festgestellt, bei einer, also in meinem Beruf, dass es keine Biografie von Paul Löbe gibt. Und das war 2020, da wollte der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Wahl Paul Löbes zum Reichstagspräsidenten vor 100 Jahren mit ein paar Worten vor Eintritt in die Tagesordnung im Plenum würdigen. Und wie ich das immer mache, gehe ich hin und schaue, was ist denn die einschlägige Literatur, was ist die aktuelle Biografie. Und es gab einfach keine. Oh, und das fand ich erstaunlich, ehrlich gesagt. Ja, also jemand, der fast die gesamte Zeit der Weimarer Republik Reichstagspräsident war, was ja ein irrer Kontrast ist zu der politischen Instabilität und der diese Republik ja auch gelitten hat mit 8 Reichstagswahlen in 14 Jahren, 20 Regierungen und 12 Reichskanzlern. Wie kann das sein, dass es dazu keine Biografie gibt? Es gibt seine Autobiografie, da erzählt er sehr viel anekdotisch, lässt aber auch die wirklich interessanten Teile aus. Die findet man dort nicht. Also wie ich gerade schon sagte, 1933 zum Beispiel die Zeit vom Ermächtigungsgesetz bis zu seiner Verhaftung oder auch die Konflikte, die er dann nach dem Krieg mit Kurt Schumacher, dem SPD-Parteivorsitzenden, hatte über Deutschland und europapolitische Fragen. Das kommt alles in diesem Buch nicht vor. Und ich hatte mir dann gemerkt, da gibt es eine Lücke, die ausgefüllt werden muss. Und dann habe ich beschlossen, dass ich die ausfülle. Und im Rahmen meiner Recherchen habe ich dann auch noch festgestellt, und das sage ich, ich finde das besonders plakativ, dass wir allein in unserer schönen, wirklich schön gut sortierten Bundestagsbibliothek 12 Biografien von Hermann Göring haben. Und 13 Paul von Hindenburg. Ebenso viele von Stauffenberg. Und ich habe dieses Buch auch aus einer Art historischem Gerechtigkeitssinn geschrieben, weil ich dachte, es müssen diejenigen gewürdigt werden, die vielleicht als Demokraten da gescheitert sind in Weimar, aber die es zumindest versucht haben.
Das ist eine bemerkenswerte Geschichte zur Geschichte. Und daran anschließend, du schreibst in deinem Buch, ich zitiere, heute ist vielen der Name Paul Löbe nur noch mit Bindestrichen geläufig als Paul-Löbe-Haus. Das klingt natürlich sehr traurig. Man könnte aber einwerfen, dass das Paul-Löbe-Haus wegen seiner Architektur und den Ausschusssälen als Motor der Republik bezeichnet wird. Und ist das nicht auch eine große Ehre für einen großen Namen?
Es ist auf jeden Fall eine große Ehre und ich persönlich bin dem Bundestag auch sehr dankbar, dass er sich entschieden hat, dieses Haus nach Paul Löbe zu benennen, weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre dieser Name heute noch sehr viel weniger Menschen ein Begriff. Und meine Hypothese wäre auch, wenn wir jetzt heute rübergehen würden ins Paul Löbe Haus und die Leute, die wir dort treffen, fragen, wer denn Paul Löbe war, dass die Antworten doch eher dürftig wären. Ich habe keine Umfragen dazu gelesen. Ich glaube nicht, dass es welche gibt, aber ja.
Du hast beschrieben, dass du eine Lücke gefüllt hast, eine eigentlich offensichtliche Lücke. Und du hast während deiner Recherche zum Buch auch Kontakt gehabt zur Familie von Paul Löbe. Wie hat die Familie darauf reagiert, dass nach all diesen Jahren jemand kommt, eine Frau, die im Bundestag arbeitet und sich aufgemacht hat, Paul Löbe zu würdigen?
Die haben extrem positiv reagiert. Und für mich war das überhaupt also ein großes Glück, so eine Art Autoren-Anfängerglück, würde ich jetzt mal sagen. Es kannte nämlich niemand die Nachfahren der Familie. Und mir ist natürlich relativ früh der Gedanke gekommen, wenn es noch Familie gibt von ihm, wenn es noch Nachkommenschaft gibt und ich schreibe jetzt ein Buch, wäre es nicht angebracht, es zumindest der Familie anzuzeigen, damit die wissen, dass jemand daran arbeitet. Ne? Also ich hatte jetzt nicht mir erhofft, dass ich da noch Funde irgendwo auftun oder ich schöne Fotos finde, wie ich dann die gefunden habe und wie sie auch im Buch zum Teil jetzt veröffentlicht sind. Und ich war lange auf der falschen Fährte und 6 Wochen vor Manuskriptabgabe ist es mir gelungen, tatsächlich einen der Urenkel ausfindig zu machen. Und das war einfach also so ein Moment, wo man denkt, dass man hat einen kleinen Schatz gefunden. Ne? Gott sei Dank war der dann auch in Berlin, hatte Briefe und die Erinnerungen von Löbes einzigen Sohn Werner Löbe, die der Mitte der 90er Jahre aufgeschrieben hat, aber auch Briefe, die Löbe aus der Haft 1933 an seine Frau geschrieben hat und die noch nie irgendjemand außerhalb dieser Familie gesehen hat. Und das ist natürlich, also was kann man sich mehr erhoffen, wenn man hingeht und eine Biografie über jemanden schreibt, dass man solches Material findet. Also das war schon toll einfach und sehr, also wirklich sehr aufgeschlossen. Die haben sich gefreut, die freuen sich auch, dass Paul Löbe jetzt gewürdigt wird und die werden auch dabei sein am Mittwoch, wenn der Bundestag in der Bibliothek die Buchvorstellung macht. Und das freut mich auch, ja.
Das war eine bewegende Geschichte, die du erzählst. Du hast auch im Buch geschrieben, dass weite Teile auch schlichtweg verbrannt sind, der Dokumente und der Zeugnisse im Grunde genommen. In den Kapitelüberschriften in deinem Buch beschreibst du Paul Löbe in seinen Lebensstationen als Parteiführer, als Reichstagspräsident und als Sozialdemokrat, gescheiterter und verfolgter, vertriebener Europäer und Patriot. Welche Lebensstation hat dich am meisten berührt, am meisten bewegt, am meisten beschäftigt?
Es ist gar nicht so leicht zu sagen, welche mich am meisten beschäftigt hat, aber am Ende war es tatsächlich diese Zeit des Übergangs der Weimarer Republik beziehungsweise dessen, was davon dann Anfang 33 noch übrig war, in die nationalsozialistische Diktatur und wie Paul Löbe sich dort verhalten hat und auch wie er in der NS-Zeit, er ist ja in Deutschland geblieben, also anders als andere führende Sozialdemokraten, die ins Exil gegangen sind, ist er ja in Deutschland geblieben, hat es für sich persönlich nie erwägt, soweit ich nachvollziehen konnte, ins Exil zu gehen. Und wie er sich da verhalten hat. Und es war auch nicht so leicht, das rauszufinden, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, er schreibt ganz wenig in seinem Buch über diese Zeit. Und das waren dann auch Dinge, die mir jetzt, ich bin ja selber keine Historikerin, auch wenn ich immer wieder mit historischen Themen natürlich zu tun habe beim Reden schreiben. Aber es sind einfach da auch Dinge mir nochmal klar geworden und Ereignisse, die eben nicht so präsent sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass eben nachdem am 23. März 1933 der Reichstag das Ermächtigungsgesetz, dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt hat, die SPD-Fraktion war ja die einzige, die da nicht zugestimmt hat, Löbe natürlich auch nicht, dass es danach aber noch nicht zu Ende war, sondern der Reichstag bestand dann noch. Ja. Dann gab es die Emigration von Otto Wels und einen großen Teil des damaligen Parteivorstandes. Und dann kam es auch noch zu Konflikten zwischen denjenigen, die emigriert waren schon, was sie auch nicht für eine Ewigkeit sich vorgestellt hatten in dem Moment. Ne? Sondern es ging nur darum, erstmal akut aus der Gefahrenzone rauszukommen. Und denjenigen, die da geblieben sind und das am 17. Mai 1933, also 2 Monate nach diesem heldenhaften Akt, so erinnern wir ihn ja auch heute, des Widerstandes gegen das Ermächtigungsgesetz der SPD, die Restfraktion der SPD unter Löbes Führung im Reichstag der hitlerischen Friedensresolution zugestimmt hat. Das sind so, zu versuchen rauszufinden und sich selber die Antwort dafür zu geben, wie es denn dazu gekommen ist und was da auch Löbe vielleicht bewegt hat. Das war schon eine sehr spannende Frage, muss ich sagen. Und ein anderes spannendes Thema, wie ich fand, war der Reichstagspräsident und der Sozialdemokrat in einem. Also, dass wir heute Parlamentspräsidenten haben, die auf der einen Seite dem Parlament vorstehen, aber auf der anderen Seite auch aktive Mitglieder ihrer Fraktion und aktive Politiker bleiben. Das geht ja auf Paul Löbe zurück. Bis er Reichstagspräsident geworden ist, war es üblich, dass die Reichstagspräsidenten dann aus ihren Fraktionen ausscheiden, um ihre parteipolitische Neutralität zu bekunden. Ja, die haben sich nicht mehr eingemischt groß. Paul Löbe ist Sozialdemokrat geblieben. Und als ein paar Jahre später, der republikanische Reichstag hat 1922 seine erste eigene Geschäftsordnung verabschiedet, als es im Zuge dieser Debatte darüber einen Antrag gab, dass man doch diese alte parlamentarische Gepflogenheit jetzt mal verschriftlichen und verriegeln soll, ja, hat Paul Löbe gesagt, das könne man gerne machen, aber in dem Fall würde er dann sein Amt niederlegen, weil ihm die Politik so wichtig war. Und der Antrag ist dann zurückgezogen worden. Und das ist der Grund, warum wir jetzt manchmal Debatten darüber haben, wo eigentlich genau die Grenze verläuft zwischen der Parlamentspräsidentin und der CDU-Politikerin in diesem Fall. Und diese Reibungspunkte, die kann man, glaube ich, ganz gut sehen in dem Buch, wie er wirklich ein sehr aktiver und auch zumindest rhetorisch sehr kämpferischer Sozialdemokrat geblieben ist. Und das sind ja zwei Rollen, die er in einer Person verkörperte, die auch bei den Zeitgenossen schon für Verwunderung gesorgt haben, die aber gleichzeitig akzeptiert wurden. Das finde ich auch schön, weil wir neigen ja dazu, auf Weimar mit so einer gewissen, Überheblichkeit der Nachgeborenen zurückzublicken. Ja, der Weimarer Reichstag wird ja in der Regel, wenn man überhaupt irgendwas über ihn denkt, immer erst in dem Moment präsent, wo er sich selber aufgegeben hat, dann im März 1933. Aber dass es davor auch eine Geschichte natürlich dieses Reichstages gab und dass der so schlecht gar nicht war, wie wir ihn heute mit unserem sehr aufs Ende fokussierten Rückblick machen. Das fand ich schon sehr interessant. Und da ist auch schon eine Art von demokratischer Reife drin. Wenn auch dein Auditorium sozusagen den Weg mitvollzieht, sitzt du vorne auf dem Präsidentensessel oder stehst da oder gehst du runter ans Pult und sprichst? Oder sprichst du auf einer Parteiversammlung? Also das fand ich schon faszinierend.
Paul Löbe ist auch bezeichnet worden als der geborene Präsident. Also gleichwohl gab es auch Spötter, die sich über seine Herkunft lustig gemacht haben.
Kurt Tucholsky zum Beispiel.
Der gute Tucho. Paul Löbe war, wir hatten es eben schon kurz angerissen, Schriftsetzer, der Sohn eines Tischlers. Während seiner Lehre hat er Artikel geschrieben für die Breslauer Volkswacht. Übrigens unter dem Pseudonym Alu Pöbel.
Das ist ja ein Anagramm seines Namens, ne? Also
die Erklärung für alle, die es nicht sofort bemerkt haben. Wer hat denn Paul Löbe in diesen jungen Jahren dahingehend geprägt? Wer hat ihn politisiert? Und dass er, also heute würde man sagen, dass er so eine Karriere hingelegt hat, war ihm ja nicht in die Wiege gelegt. Wie hat er das geschafft? Wer stand da links und rechts und hat ihm Geleit gegeben?
Ich glaube, da muss man ein Stück zurückgehen in die Zeit des Wilhelminischen Kaiserreichs. Und dann wird man sehen, dass das für einen Sozialdemokraten gar nicht so eine ungewöhnliche Karriere war. Was Paul Löbe politisiert hat, war das Unrecht, die Ungerechtigkeit, die er selber erlebt hat. Er kam aus einer sehr einfachen Familie. Sein Vater hat als Tischler in einer Fabrik gearbeitet. Sie waren vier Kinder zu Hause. Also er war das Älteste von denen. Es gab noch, ich glaube, drei oder vier andere, die aber relativ früh gestorben sind. Das war ja damals auch normal. Und die Familie war jetzt nicht bettelarm, aber arm. Also es reichte zum Überleben. Aber wenn irgendeine ungewöhnliche Ausgabe war, man ein neues Paar Schuhe brauchte oder was, riss das immer gleich ein Loch ins Budget. Obwohl halt beide Eltern gearbeitet haben. Die Mutter hat ja nachts auch noch mit Näharbeiten versucht, was dazu zu verdienen. Die Kinder haben, sobald sie irgendwie konnten, mitgearbeitet. Paul Löbe selber hat Brötchen ausgetragen, Zeitungen, hat das Gepäck von Reisenden vom Bahnhof sozusagen in die Stadt transportiert. Also ja, und dadurch ist er politisiert worden. Und ich glaube, das ging damals ganz vielen so. Also gerade diese Karriere, wenn du es so nennen willst, vom Schriftsetzer. Also das, das später, Buchdrucker, würde man, hätte man jetzt später gesagt, ne, zum Journalisten und Redakteur einer Zeitung, die ist gar nicht so selten. Also Philipp Scheidemann zum Beispiel, der ja 1918 die Republik ausgerufen hat und dann der erste Ministerpräsident Weimars war. Ähnliche Karriere. Otto Braun war, glaube ich, auch Schriftsetzer. Also der
die schwarze Kunst des Schriftsetzens, das waren ja schon, ja, schon die Intellektuellen. Also
ist im Grunde, ne, genommen ist er damit Teil, ja, einer größeren Geschichte von politischer Selbstermächtigung, die damals passiert ist, dann nachdem auch das Bismarck'sche Sozialistengesetz ja ausgelaufen war, also nicht verlängert wurde, 1890. Und da war Paul Löbe 14 und hat auch seinen ersten Wahlkampf mitgemacht. Er hat Flugblätter verteilt, also das entnehme ich jetzt natürlich im Wesentlichen seinen eigenen Überlieferungen aus seiner Autobiografie, hat Flugblätter verteilt in den Nachbardörfern und seinen Klassenkameraden sozialistische Agitationsgedichte vorgelesen. Ich hab versucht, die Texte zu finden. Ist mir leider in der Kürze der Zeit, die ich hatte, nicht gelungen. Aber das stelle ich mir schon sehr interessant und lustig vor, aus unserer heutigen Sicht, sich das durchzulesen. Ja.
Flyer gibt's heute noch und Hausbesuche gab es damals schon im Wahlkampf.
Absolut, absolut. Also das ist ja überhaupt das Interessante, wenn du dich mit dieser Geschichte befasst und auch der Geschichte des Parlaments, diese Kontinuitäten, die du bis heute findest. Das ist wirklich diese ganzen, ich meine, Kritikpunkte, mit denen ja auch du hast ja auch für Abgeordnete gearbeitet, du kennst sie, mit denen auch du dich rumschlagen musst. Warum ist immer so ein leeres Plenum? Sind die zu faul? Kriegen die nicht eigentlich zu viel Geld und so weiter? Das ist alles nicht neu. Das gab es alles schon. Das gab es alles schon in Weimar. Und wir schlagen uns damit im Grunde genommen jetzt seit 100 Jahren rum, zu erklären, warum eigentlich im Plenarsaal, im Sitzungssaal des deutschen Parlaments nicht immer alle Abgeordneten anwesend sind und dass die deshalb nicht faul sind, jedenfalls die meisten von denen nicht, sondern was anderes machen. Das ist ganz typisch. Schon Paul Löbe hat das versucht, dagegen zu halten. Ja.
An dieser Stelle, du kennst ja unseren Podcast und wir haben ja auch Folgen mit Frau Dr. Ruth Lang und Herrn Olaf Wissmann, die Autoren des Buches So arbeitet der Deutsche Bundestag, wo wir auf diese alten Fragen Antworten finden und Vorurteile aus der Welt schaffen wollen. Victoria, wir haben auch im Gespräch so das ein oder andere Mal geschmunzelt. Und wenn man die Lebensgeschichte sich vor Augen führt, würdest du sagen, dass Paul Löbe ein unerschütterlicher Optimist war?
Unerschütterlich war er ganz sicher nicht. Er war auf jeden Fall ein Optimist, aber er war nicht unerschütterlich. Und das hat mich auch wiederum erschüttert, weil ich im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn auf eine Art Brieftagebuch gestoßen bin, das er geschrieben hat, gerichtet an seinen Sohn. Das war im Sommer 1945, erst im Juli 1945 ja nach Berlin zurückgekehrt, in eine komplett zerstörte Stadt. Das tausendjährige Reich war untergegangen. Und hier in Berlin hat er dann erfahren, was in Potsdam in Sizilienhof die Alliierten beschlossen hatten, nämlich dass die Schlesien an Polen gehen wird. Ja. So. Und das war der Tiefpunkt. Also wenn du diese Zeilen liest, die er da gerichtet an seinen Sohn geschrieben hat, merkst du ganz deutlich, dass das der Tiefpunkt seines Lebens war. Zu verkraften, dass seine geliebte Heimat Schlesien nicht mehr zu Deutschland gehören sollte, dass jetzt sein Vaterland zerrissen wird und er in seine Heimat sehr wahrscheinlich nicht wird zurückkehren können. Das hat ihn wirklich an den Rand seines Optimismus und darüber hinaus geführt. Und das klingt ein bisschen so, die Zeilen, die er dort schreibt, als würde er eigentlich Abschied nehmen wollen, jetzt von diesem Leben und von der Politik. Aber es ist ganz, ganz schnell wieder zurückgekommen. Also es wurden sehr viele Hoffnungen natürlich auch auf ihn gesetzt, dann aus von seinen Landsleuten. Seine Frau war ja damals noch in Schlesien und schrieb ihm daran auch, wie alle immer am Radio sitzen und versuchen zu hören, ob er schon irgendwas bewegen konnte in Berlin, weil er war ja immerhin der Reichstagspräsident AD.
Und er hat ja immer eine Karte von Schlesien hinter sich hängen gehabt, schreibst du in deinem Buch. Aber auch, dass er sich dann sehr bemüht hat um ein gutes Miteinander mit Polen.
Ja, also es ist, das ist auch etwas gewesen, was für mich natürlich, ich bin ja auch ein Kind meiner heutigen Zeit. Wir gucken zurück auf diese Zeit und wer heute noch irgendwie sagt, ja, die deutschen Ostgebiete, die gehören ja eigentlich, ne, oder Deutschland an den Grenzen von 1937, der ist ein Revisionist. Also der steht in einer ganz bestimmten politischen Ecke. Sowas würde man heute nicht machen. Aber diese Art des Revisionismus war ja damals bis auf die KPD komplett breiter politischer, parteipolitischer Konsens. Und die SPD war eine der Parteien, die auch sich sehr um die Vertriebenen bemüht haben. Ja. Und trotzdem war das ein Thema, wo Paul Löbe, glaube ich, etwas 1953 erlebt hat, was er vorher so noch nicht erlebt hat. Er wurde nämlich ausgebuht bei einer öffentlichen Rede vor Zehntausenden von Menschen beim vierten Bundestreffen der Schlesier 1953 im Sommer in Köln. Als er gewagt hat zu sagen, dass wenn man denn dann zurückkehrt, das war ja damals überhaupt noch nicht absehbar, wie lange diese ganze Situation der deutschen Teilung auch noch sich hinziehen würde. Da stand ja auch die Mauer noch nicht und so. Als er gewagt hatte zu sagen, na, wenn wir dann zurückkehren, dann müssen wir ja irgendwie mit denen zusammenleben und werden wir mit denen zusammenleben müssen, die da jetzt sind. Wir können ja wohl keine neue Vertreibung uns vorstellen. Ist er komplett ausgebuht worden. Und das hat zu sehr viel Kritik und zu sehr viel Empörung bei den Vertriebenen gesorgt. Und man muss sich vorstellen, dass das, ich glaube, es waren 15 Millionen damals.
Ja.
Allein in der Bundesrepublik, die das sozusagen betraf, die da, also jetzt nicht nur, wir reden nicht nur von Schlesien, sondern auch von Pommern und so. Und sein damaliger Parteivorsitzender Erich Ollenhauer, es war ja auch gerade die Zeit des Wahlkampfes, war schon sehr überzeugt, dass das der SPD nicht gerade sehr geholfen hat im Wahlkampf. Ja.
Das heißt, dieses Buch ist auch ein Stück Geschichte der SPD.
Auf jeden Fall. Und ich würde das, also jedem, der sich für die SPD interessiert, das scheinen ja im Moment nicht so viele zu sein, aber jedem, der sich für die SPD interessiert, würde ich das Buch tatsächlich nahelegen. Also das sind, ich glaube, man kann sehr viel über die Geschichte der SPD lernen und auch lernen darüber, also ich habe zumindest beim Schreiben sehr viel darüber gelernt, wie sich auch politische Positionen in der SPD gewandelt haben. Und dass es ja tatsächlich häufig so ist, dass Menschen auf ihrer Position bleiben, aber das Gesamtgesellschaftliche verschiebt sich halt. Und das, was mal die Mitte war, ist plötzlich am Rand. Oder nicht plötzlich, meistens sind das ja längere Prozesse, die da vonstatten gehen. Und genauso ist es mit der SPD und dem, was damals der Deutsche Osten hieß, passiert, ja. Und die SPD hat ja noch in den 60er Jahren auch Parteitage gehabt vor Deutschlandkarten in den Grenzen von 1937.
Da schließt sich eine sicherlich erwartbare Frage an, nämlich die, was wir von Paul Löbe lernen können, der für die Demokratie gelebt hat in einer Zeit, in der Feinde wieder einmal unsere Demokratie bedrohen. Kannst du das in zwei Sätze packen?
Ich kann das auf keinen Fall in zwei Sätze packen.
Das kann ich ja nur einen.
Also, nur, wenn du nur einen möchtest, dann sage ich, dass man daraus nichts Konkretes lernen kann für heute. Das ist der eine Satz.
Haltung, Anstand?
Das Dilemma bei Paul Löbe, also wenn es jetzt wirklich um Paul Löbe geht, ist das Dilemma, er war ja als Reichstagspräsident deshalb so weit angesehen, auch bis weit in die rechten bürgerlichen Kreise hinein, weil er auch als Mensch extrem tolerant war. Und im Reichstagspräsidentenpalais nachdem er es bezogen hat 1920, hat er die Institution der parlamentarischen Bierabende eingeführt, wo dann wirklich Politiker quer durch alle Parteien eingeladen waren, Künstler, Wissenschaftler, ausländische Gäste, Journalisten, wer immer in der Stadt war, was wir heute als parlamentarische Abende ja auch kennen, ne? Und da waren dann auch Deutschnationale dabei. Da war da am Anfang auch Wilhelm Frick dabei und auch Hermann Göring. Also seine Toleranz ging wirklich sehr weit. Und er hat das als einen wichtigen Teil seiner Amtstätigkeit empfunden, Brücken zwischen Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft und vor allem sehr unterschiedlicher politischer Haltung zu finden. Und diese wirklich sympathische und grundlegend ja auch notwendige Toleranz, die wir für Demokratie brauchen, hat ihm aber am Ende ein bisschen den Blick dafür versperrt, wer denn jetzt eigentlich tatsächlich der Feind ist. Also er hat so sehr das Gegenüber, den Menschen im Gegenüber gesehen, dass er dann nicht so richtig sehen konnte, dass Göring doch wirklich der Feind ist und dass Göring ihn doch wird ins Gefängnis gehen lassen 1933 und doch wird die SPD verbieten lassen.
Wem empfiehlst du die Lektüre deines Buches? Also natürlich allen erstmal.
Also ich glaube, wir könnten alle ein bisschen mehr Wissen über die deutsche und europäische Geschichte vertragen. Ich denke, es ist ein Buch vor allem für diejenigen, die sich für die Geschichte des Parlaments interessieren, des deutschen Parlaments, für die deutsche Geschichte zwischen Kaiserreich und junger Bundesrepublik. Und natürlich auch für diejenigen, sollte es davon noch viele geben, die sich für die Geschichte der Sozialdemokratie interessieren.
Viktoria, wir könnten noch Stunden plaudern. Vielen, vielen Dank. Am Schluss deines Buches, und ist möglicherweise jetzt ein kleiner Spoiler, aber der sei uns gestattet. Am Schluss des Buches lässt du Paul Löbe in einem fiktiven Interview an seinem Geburtstag zu Wort kommen. Darf ich dich bitten, für unsere Hörerinnen und Hörer die letzten Absätze zu lesen?
Das mache ich doch gern. Es spricht als erstes, das sage ich kurz dazu, das Autoren-Ich. 1959, auf dem Parteitag in Godesberg, hat sich die SPD schließlich mit dem Kapitalismus arrangiert. Man nennt ihn jetzt soziale Marktwirtschaft. Eine Utopie, verzeihen Sie, wenn ich das so hart sage, scheinen die Sozialdemokraten nicht mehr zu haben. Die Zeiten ändern sich. Auch meine Partei musste sich anpassen. Nichts ist mehr so geradlinig, wie ich war, als ich unter die rote Fahne trat. Sie können die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Vielen geht es viel besser als vor 100 oder 150 Jahren. Das ist das Ergebnis des Wirkens von Sozialisten und Sozialdemokraten überall auf der Welt. Wenn ich heute jung wäre und noch einmal anfangen würde, dann würde ich wieder für eine bessere, gerechtere Welt kämpfen. Sie haben doch da anfangs was vorgelesen aus einem Handbuch. Ihr Lebensziel will helfen, einem möglichst großen Teil meiner Volksgenossen einen möglichst großen Anteil am Glück des Lebens zu erringen. Richtig. Dass möglichst viele Menschen möglichst glücklich sind. Ob das nun Sozialismus heißt oder ob es einen anderen, einen besseren Weg dahin gibt.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Viktoria. Und es ist ein Schlusswort, was besser nicht sein könnte. Dies ist die letzte Podcast-Folge von Politik gestreift im Jahr 2025. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wir empfehlen das Buch von Viktoria Kummel, Paul Löbe, Ein Leben für die Demokratie, erschien im Osburg Verlag. Herzlichen Dank, Viktoria.
Ich danke dir, Yvonne.
Tschüss. Tschüss. Und alles Gute für das neue Jahr und frohe Weihnachten und schöne Feiertage.
Das wünsche ich dir auch.